Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH.
Herzlich willkommen heute am Donnerstag. Es ist wieder Compliance Check Tag. Hier sind Christian und Daniel mit der nächsten Folge von Compliance Check. Und wir sind mittendrin ja in unserer Serie zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und nachdem wir uns jetzt erstmal damit beschäftigt haben, ziemlich lange, ja, was brauche ich, um überhaupt in der Lage sein zu berichten und wie stelle ich fest, welche Inhalte für mich wesentlich sind, soll es jetzt heute mal darum gehen, welche Inhalte jetzt oder welche Themenbereiche ich in den Bericht im ersten Jahr reinpacken muss, beziehungsweise eben auch, welche Erleichterungen der Gesetzgeber hier zum Teil auch eingebaut hat für die Berichterstattung.
Ja, in der Tat. Einmal eine gute Nachricht, bei der es nicht heißt, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr, ihr müsst mehr. Nein, ihr dürft weniger machen. Tatsächlich wollen wir uns damit beschäftigen, welche Angaben wir im ersten oder sogar in den ersten beiden Jahren weglassen können. Und wir geben auch so ein bisschen Hinweise darauf, wenn ich einzelne Anforderungen angeben muss, die aber nicht so richtig angeben kann oder angeben will, wie ich denn damit umgehe. Und da wollen wir Ihnen einen Überblick geben, insbesondere darüber, was kann ich denn im ersten Jahr schon mal weglassen?
Genau, also wichtig ist, die Richtschnur, die eben der Bericht stellt, das sind unsere ESG-Kriterien. Also die Kategorien aus dem Umweltbereich haben wir ja schon mal eben vorgestellt. Also Klimawandel, Umweltverschmutzung, Wasser- und Meeresressourcen. Es sind eben das Thema Artenvielfalt, das Thema Kreislaufwirtschaft. Dann haben wir unsere sozialen Kriterien, die eigene Belegschaft, die Belegschaft in der Wertschöpfungskette, die betroffenen Gemeinschaften und dann eben auch die Endverbraucher und Konsumenten. Und wir haben das G, das Governance-Thema, eben das Thema die Unternehmenspolitik. Also das sind grundsätzlich die Themenbereiche, die ein Nachhaltigkeitsbericht umfasst. Davor eben noch ein Teil mit allgemeinen Angaben. Und hier hat eben jetzt der Gesetzgeber bestimmte Erleichterungen in einigen Bereichen vorgesehen. Das heißt also, dass wir manche Dinge im ersten oder in den ersten beiden Jahren unter bestimmten Voraussetzungen zum Teil nicht berichten müssen. Also wenn wir mal starten, also jeder Nachhaltigkeitsbericht fängt eben mit diesen allgemeinen Angaben an, wo wir sagen müssen, wer sind wir als Unternehmen, was ist unser Geschäftsmodell, wie sind wir insgesamt aufgestellt. Das ist ein Thema, um das kommen wir nicht rum, das müssen wir berichten. Allerdings gibt es eben hier diesen Themenbereich der erwarteten finanziellen Auswirkungen, die wir eben hier ja prinzipiell berichten müssen. Das können wir aber tatsächlich im ersten Jahr weglassen. Da steckt so ein bisschen die Überlegung dahinter, erwartete finanzielle Auswirkungen, das muss ich erst aufbauen, eben da so eine Bewertung, und habe ich im ersten Jahr dann eben möglicherweise noch nicht. Und deswegen ist das so ein kleiner Themenbereich, der hier entfallen kann, aber tatsächlich, ja, die große Masse hier müssen wir berichten.
Ja, das ist ja nur eine Kleinigkeit, die dann letztendlich hier wegfällt. Also eine Betrachtungsweise von vielen. Im Nachfolgenden geht es ja dann, Daniel, du hast es gesagt, in den Environment-Teil E, nämlich E1, Klimawandel. Und dort sieht es schon ein bisschen anders aus. Da kann ich im ersten Jahr die Scope-3-Kategorie weglassen und die Erfassung der Gesamtemissionen weglassen.
Entschuldigung.
Jetzt bin ich taub. tatsächlich darf ich auch weglassen.
Vielleicht kurz dazu zu sagen, was Scope 3, worum geht's da? Da geht's um die CO2-Bilanz. Also welche Treibhausgasemissionen für meine Treibhausgasbilanz erfasse ich denn? Und da gibt's eben verschiedene Kategorisierungen. Wir gehen da in einer späteren Folge nochmal im Detail drauf ein. Und diese Scope-3-Kategorie, da geht's so um Emissionen, die um mein Unternehmen herum durch mich verursacht werden. Also da geht es so zum Beispiel irgendwie durch Geschäftsreisen von Mitarbeitenden oder Wege.
Wertschöpfungskette.
Wege von und zur Arbeit von Mitarbeitern. Also da, das sind eben Dinge, ja, wo man auch sagt, das aufzubauen in der Bewertung, das ist aufwendig und da lässt der Gesetzgeber dann auch mehr Zeit. Deswegen Scope 1 und 2, wo es um eher meine Tätigkeit direkt geht, das muss ich berichten. Aber das, diese dritte Kategorie, diese weitgefassteste, kann ich weglassen. Und dementsprechend kann ich auch die Gesamtemission, weil die kann ich dann ja nicht bestimmen ohne Scope 3, kann ich die auch im ersten Jahr erstmal weglassen.
Genauso darf ich im Rahmen meines Übergangsplans die finanziellen Auswirkungen wesentlicher physischer und Übergangsrisiken weglassen, genauso wie die klimabezogenen Chancen. Auch dahinter steckt die Überlegung, das muss ich alles erst eruieren, das muss ich alles erst aufbauen, das wird am ersten Jahr vermutlich so nicht funktionieren.
Genau, beim Thema Umweltverschmutzung, da ist es auch so, wenn wir das für uns wesentlich erachtet haben, also das können wir nicht weglassen, dieses Thema, mit Ausnahme auch hier wieder diese erwarteten finanziellen Auswirkungen durch eben Auswirkungen, die durch Umweltverschmutzung bedingt sind oder Chancen, Risiken, die durch Umweltverschmutzung bedingt sind. Also da kommen wir ansonsten nicht dran vorbei. Also nur zwei kleine Themen zunächst mal. Also man sieht grundsätzlich dieser Umweltbereich und deswegen auch das Gleiche beim Thema Wasser- und Meeresressourcen. Auch da sind es nur diese erwarteten finanziellen Auswirkungen, die wir da weglassen können. Ansonsten kommen wir da auch nicht vorbei. Also Umwelt hat für den Gesetzgeber hier einen sehr hohen Stellenwert.
Ja, jetzt brechen wir mit dieser Logik. Bei E4, biologische Vielfalt und Ökosysteme, sieht die Sache etwas anders aus. Da gibt es auch die Möglichkeit, die finanziellen Auswirkungen und auch die Auswirkungen finanzieller Art durch Chancen und Risiken wegzulassen, aber nur, wenn das Unternehmen mehr wie 750 Mitarbeitende beschäftigt. Ansonsten hat ihr Unternehmen weniger als 750 Mitarbeitende, dürfen sie den Bereich E4, biologische Vielfalt und Ökosysteme, tatsächlich in den ersten beiden Jahren komplett ausklammern.
Also tatsächlich eben, hier gibt es eine Größengrenze, eben diese 750 Mitarbeitenden, die eingezogen wurde, weil man hier davon ausgeht, dass für ja kleinere, große Kapitalgesellschaften, sagen wir es mal so, dass gerade dieser Bereich biologische Vielfalt und Ökosysteme auch wieder ein erheblicher Aufwand ist, hier Zahlen und Daten zu erheben. Weil ich muss hier doch viele verschiedene Institutionen fragen, Umweltverbände, Behörden, wie sieht's denn aus, gibt's hier gefährdete Arten, wie sieht das aus mit den Ökosystemen, das ist alles ziemlich ja komplex und aufwendig und da eben diese Berichterstattung aufzubauen, das braucht Zeit und da gibt der Gesetzgeber eben den kleineren Kapitalgesellschaften dann eben mehr Zeit, und ich habe die Möglichkeit, es wegzulassen. Nochmal, ich muss es nicht, aber ich habe die ausdrückliche Möglichkeit.
Ich darf.
Ich darf das weglassen, wenn ich weniger wie 750 Mitarbeitende habe. Die ersten zwei Jahre.
Die ersten zwei Jahre,
weil tatsächlich. Weil die erwarteten finanziellen Auswirkungen das nur im ersten Jahr.
Ganz genau. Bei E5, Kreislaufwirtschaft und Ressourcennutzung, sind wir wieder in der alten Logik. Ich darf im ersten Jahr eben die finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft weglassen, als auch die erwarteten finanziellen Auswirkungen durch Chancen und Risiken in diesem ESRS-Standard. Alles wie gehabt, wie bei E2 und E3. Damit sind wir durch den Umweltteil durch. Im S-Bereich, also im Angabeteil Soziales, da sieht das jetzt etwas anders aus. Das haben wir vorher auch schon mal gemacht. Da kommt schon wieder die 750 Mitarbeitende Grenze.
Genau, also hier wieder, wenn ich weniger als 750 Mitarbeitende durchschnittlich im Jahr, das ist so eine Durchschnittsgröße, die übers Jahr wegrechnen muss, also 750, dann habe ich wieder die Möglichkeit, ganze Bereiche wegzulassen. Mehr wie 750 komme ich nicht dran vorbei. Allerdings, wenn es jetzt um die Bereiche geht, sowohl S1, eigene Belegschaft, als auch die Bereiche S2, die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette, S3, die betroffenen Gemeinschaften und S4, Verbraucher und Endnutzer, die kann ich jetzt, Achtung, Unterschied zum E4, da konnte ich die ersten beiden Jahre, hier kann ich jetzt nur im ersten Jahr das Ganze weglassen, wenn ich weniger als 750 Mitarbeiter beschäftige. Auch hier ist der Hintergrund, die Informationen, die ich hier erheben muss, das braucht unter Umständen Zeit, eben gerade vor allem in der Wertschöpfungskette, bei betroffenen Gemeinschaften, bei Verbrauchern da eben entsprechende Daten zu erheben für den Bericht. Deswegen gibt der Gesetzgeber hier mehr Zeit, auch im Rahmen der eigenen Belegschaft muss ja möglicherweise intern auch entsprechende Erhebungen erstmal durchführen, wenn es um bestimmte Themen geht, bestimmte Berichtsinhalte geht. Also deswegen heißt nicht, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen und auseinandersetzen müssen, sondern wir müssen mal schauen, was brauchen wir denn später für den Bericht. Aber wir haben erstmal Zeit, dass wir eben diese Berichtsstrukturen aufbauen können, um die entsprechenden Daten dann erheben zu können.
Ja, machen Sie sich bitte keine Illusion, das ist erheblicher Aufwand, diese Daten, die im Unternehmen in der Regel irgendwo versteckt liegen, so aufzubereiten, dass man sie benutzen kann. Klar ist, hier werden einige Prozesse zu etablieren sein, um das dann wirklich berichten zu können. Und das ist natürlich dem Regulator bewusst, der sagt, ja, dann macht ihr das nicht im ersten Jahr, sondern bringt mal das ganze Ding zum Fliegen und macht es dann im Nachgang.
Aber Achtung, wieder eben nur weniger als 750 Mitarbeitende in diesem Jahr. Wenn man größer und ist von der Mitarbeiterzahl, dann ist man auch hier mit dem S-Bereich dabei.
Eine Anmerkung zu den Mitarbeitenden, ist das nur die Stammbelegschaft oder sind wir da auch bei Leiharbeitnehmern mit einzubeziehen? Welchen Umfang haben wir denn?
Ja, also die gehören eben auch mit dazu. Deswegen also nicht nur diejenigen, die irgendwie zur Stammbelegschaft gehören, sondern eben alles, was eben in diesem Jahr bei uns beschäftigt ist.
Gut. Dann haben wir als letztes G1, Governance. Und da sagt der Gesetzgeber, gibt es keine Erleichterungen. G1 ist vom ersten Jahr an vollumfänglich zu berichten. Das macht auch aus der Sicht Sinn, weil das sind die Themen und die Prozesse, die ja eigentlich schon seit Jahren im Unternehmen bestehen müssten, um ein ordentlich sauberes Unternehmen führen zu können. Also insofern sind Sie als Unternehmer, Unternehmerin da bereits schon sprachfähig. Und das sieht der Gesetzgeber diesbezüglich als unkritisch an und sagt, ja, da müssen Sie eben im ersten Jahr bereits schon vollumfänglich darüber berichten. Genau. Keine Erleichterung.
Also alles unter nachhaltige Unternehmensführung, da gehören dann so Themen eben mit rein, wie eben die Themen Antikorruption, das Thema auch nachhaltige Zahlungspraktiken, da gehört auch das Thema ja Lobbyarbeit, politisches Engagement, dann mit dazu Hinweisgeberschutz, also wie gesagt Themen, die im Grunde geregelt sein müssten im Unternehmen, da kommen wir nicht dran vorbei. Aber insofern sehen wir, wir haben verschiedene Abstufungen, was die Berichtsinhalte angeht, was wir berichten müssen im ersten Jahr, was wir im zweiten Jahr oder auch zum Teil erst im dritten Jahr der Berichterstattung dann reinnehmen müssen. Das ja verteilt die Arbeit dann eben auch über eine gewisse Zeit.
Ja, da ist die Belastung dann, die ja sowieso schon hoch ist, nicht so hoch beziehungsweise nicht so überbordend hoch, wobei es uns auch klar ist, die Belastung für den Nachhaltigkeitsbericht ist als Unternehmen, insbesondere als mittelständisches Unternehmen, als sehr hoch anzusiedeln.
Ja, definitiv. Aber deswegen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, eben auch, wo sind mögliche Erleichterungen und die dann auch wirklich zu nutzen, um den Aufwand so vertretbar wie möglich zu gestalten.
Dann haben wir das letzte Thema mitgebracht, und zwar diesbezüglich, welche Anforderungen kann ich denn, wenn ich einzelne Daten, Datenquellen, Themen nicht angeben kann oder nicht angeben will, umgehen? Und da gibt es an verschiedensten Stellen verschiedenste Möglichkeiten, die in der Regel immer so ausgestaltet sind, dass wenn ich quantitative Werte, Daten, Zahlen, Fakten, Messen, Wiegen, Zählen angeben muss und ich diese nicht angeben kann, angeben will, ich diese Angaben durch beschreibende, deskriptive, qualitative Merkmale ersetzen darf.
Also deswegen wichtige Kriterium ist hier, dass wenn ich diese quantitativen Zahlen nicht angeben kann, weil die Werte mir einfach nicht vorliegen, weil ich sie nicht auch nicht erheben kann, durchaus ja möglich, dass Zahlen, die kann ich einfach nicht erheben, oder nur mit einem Aufwand, der unangemessen hoch wäre, dann kann ich eben hier drauf verzichten und sagen, nein, der Aufwand ist zu groß, kann ich so nicht angeben und kann stattdessen eben qualitative Angaben dann eben machen.
Vorsicht an der Bahnsteigkante. Einfach zu sagen, ja, der Aufwand ist unangemessen hoch, deswegen habe ich das, reicht nicht. Dann müssen Sie wirklich das dokumentieren und darlegen, okay, es würde mich so und so viel kosten, deswegen mache ich das nicht, deswegen gebe ich hier qualitative Merkmale an. Und das muss man dann schon irgendwie begründen können. Das heißt auch hier, bitte dokumentieren Sie die Entscheidungen, wenn Sie abweichen. Das gilt wie bei jedem anderen Thema aus Compliance. Dokumentieren Sie, wie Sie zu dieser Entscheidung gekommen sind. Das gilt natürlich auch im Rahmen von diversen Punkten aus der Wesentlichkeitsanalyse. Wenn es dann heißt, ja, ich lasse dies oder das oder jenes weg, so ist das auch im Bericht. Dokumentieren Sie das, wenn Sie dies, das und jenes weglassen, warum Sie dies, das und jenes weglassen oder warum Sie dies, das und jenes eben nicht weglassen.
Genau, also deswegen, wenn es um Fragen geht, also dass man irgendwelche komplexen Schätzungen, die jetzt eben Wochen und Monate irgendwie brauchen würden, um da zu einem zahlenmäßigen Ergebnis zu kommen, kann man eben sagen, das ist im Aufwand her, wäre das dieser Arbeitsaufwand eben so enorm, das ist eben nicht darstellbar und deswegen geben wir hier eben eine entsprechende qualitative Schätzung dann und eine qualitative Einschätzung des Themas an. Das ist eben möglich, wichtig. Auch hier deswegen, was wir beim letzten Mal besprochen haben, auch die Einbeziehung des Wirtschaftsprüfers, eben da den Wirtschaftsprüfer mit an Bord zu holen und sagen, pass auf, lieber Wirtschaftsprüfer, da und an dieser Stelle hier sind quantitative Zahlen. Wie siehst du denn das? Wir können das nicht sinnvoll erheben. Wie gehen wir damit um? Dann wird der Wirtschaftsprüfer Ihnen da eine Auskunft dann eben liefern. Was übrigens auch künftig möglich sein wird in solchen Kategorien, das gibt's jetzt allerdings zu Beginn noch nicht, sind bestimmte Branchenstandards, dass man sagen kann, wir kommen zum Beispiel aus der Chemiebranche und da gibt's dann für manche Zahlenwerte irgendwelche Durchschnittsgrößen für Unternehmen bestimmter Klassen oder Größenkategorien, was jetzt eben zum Beispiel irgendwie durchschnittlicher Ausstoß von irgendwelchen Schadstoffen vielleicht ist. Und dann kann ich diese Branchenstandards, diese Werte angeben, unabhängig davon, ob das für mich jetzt tatsächlich zutrifft oder nicht. Aber dann kann ich auf diese Standards zugreifen. Da muss man aber schauen, wie weit dann jeweils die einzelnen Branchen sind, wann diese Branchenstandards kommen. Da können Sie sich auch dann mal mit Ihrem Branchenverband in Verbindung setzen und sagen, passt auf, liebe Leute, Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was habt ihr da? Was gibt's hier möglicherweise an Unterstützung, an Input, was wir für uns dann eben im Bericht nutzen können?
Wann rechnen wir damit mit den ersten Erkenntnissen?
Also tatsächlich jetzt, dass wir so Standards wird ein paar Jahre brauchen, 3-4 Jahre.
Ich würde auch sagen, tendenziell bin ich in Anfang der 30er Jahre drin, dass die verlässlich sind, frühestens 28, 29, das ist frühestens zu sehen. Bis dahin ist das alles noch vernünftig in der Schwebe und wird dementsprechend natürlich auch noch aufgearbeitet und gesammelt werden müssen.
Aber trotz allem nehmen Sie da trotzdem Kontakt auch schon zu Beginn mit Ihrem Branchenverband auf, weil je früher da irgendwie Informationen hin und her fließen, desto früher gibt's dann auch vom Verband eben irgendwo verlässliche Informationen, die man eben nutzen kann. Also nehmen Sie da den Kontakt mal auf, schauen Sie, was Sie da bekommen können. Was nutzen Sie da alle Möglichkeiten, die Ihnen potenziell hinterher die Berichterstellung dann erleichtern kann?
So. So viel war es heute wieder zum Thema Compliance-Check. Diesmal mit dem schönen Bereich, mal gute Nachrichten, was darf ich alles weglassen? Und bleiben Sie bitte auch gespannt auf weitere Themen. Wir gehen jetzt immer weiter bei den nächsten Folgen in die Berichtsinhalte, in das Erstellen des Berichts ein und kommen natürlich auch mit einigen Spezialthemen ums Eck.
Genau, also schauen Sie drauf. In 2 Wochen sind wir wieder da. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und eingeschaltet haben. Und jetzt bleibt uns noch Ihnen eine gute restliche Woche zu wünschen. Und bleiben Sie compliant. Und wir freuen uns, wenn Sie dann in 14 Tagen wieder einschalten.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten und sauer bleiben. Bis demnächst.
Und tschüss.
Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.